Ja, ein Predigttext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 1 bis 10. Ein Text, der sich wahrlich nicht sofort erschließt, wenn man ihn das erste Mal oder das zweite Mal hört. Und hier in diesem Gottesdienst hören wir jetzt zum zweiten Mal dann ein paar Gedanken zu dem, was Paulus dort bewegt haben könnte. 2. Korinther 5, noch einmal die Verse 1 bis 10. Paulus schreibt: Wir wissen, wenn unser irdisches Haus, diese Hütte, abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Denn darum seufzen wir auch und sehen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden, weil wir dann bekleidet und nicht nackt befunden werden. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn allezeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und haben vielmehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Das sind die 10 Verse aus diesem Kapitel 5 des 2. Korintherbriefes. Und vielleicht ein paar Gedanken auch und Erklärungen zum Thema, was ist denn das für eine Gemeinde, an die Paulus da schreibt? Das ist eine Hafenstadt, eine der größten Hafenstädte der damaligen Zeit, berühmt, berüchtigt für Handel, Industrie und Logistik. Man könnte es vergleichen mit Hamburg, nur ein bisschen noch kosmopolitischer. Alles, was Rang und Namen hat, alles, was Geld hat, alles, was bekannt, berühmt ist, kennt Korinth und war in Korinth oder ist auch mal in Korinth gewesen, weil das tatsächlich zur damaligen Zeit, ungefähr 55 nach Christus, einer der Hauptumschlagplätze für das gesamte Mittelmeer ist. Und wie so immer bei solchen Hafenstädten sammeln sich dort nicht nur Menschen, die mit Handel zu tun haben, sondern auch alles drumherum. Das heißt, sehr viel, was das Thema Logistik angeht, Schiffstransporte, aber auch Warentransporte. Eine reiche Stadt, wie Handelsstädte es auch damals und heute eigentlich immer gewesen sind. Und natürlich nicht nur das, sondern drumherum gibt es auch das übliche Milieu. Das heißt, es gibt Menschen, die zuarbeiten, es gibt Hafenarbeiter, schlichte, einfache Hafenarbeiter. Es gab dort erstaunlich viele Prostituierte. Auch das ein Gewerbe, das überall zu finden ist, sobald Menschen mit Verkauf und Logistik zu tun haben. Und es war kosmopolitisch. Man sprach die Sprachen, die üblich waren, das heißt nicht nur Griechisch, nicht nur Semitisch oder Aramäisch, sondern auch andere Sprachen, Römisch. Das war klar, in einer solchen Hafenstadt kommt der am besten durch, der möglichst viele der bekannten Sprachen spricht. Und insgesamt gab es 10 bis 12 verschiedene Sprachen, die man hören konnte, wenn man durch die Straßen dieser Stadt ging. Und in dieser Gemeinde hat der Apostel Paulus auf einer seiner Reisen eine Gemeinde gegründet. Die hat er initiiert und hat das gemacht, was er immer gemacht hat. Ging auf die Agora, auf den Marktplatz oder in die jüdische Synagoge. Dort hatten ja Gäste, die zu Besuch waren, immer Rederecht und hat dort von dem Evangelium Jesu Christi erzählt. Und siehe da, es hat sich eine Gemeinde gebildet. Eine Gemeinde, wo der 2. Korintherbrief, ebenso wie der 1. Korintherbrief, eine wunderbare Sozialstudie ist, weil sehr deutlich wird, es gab dort alles. Es gab dort reiche Geschäftsleute, es gab dort ärmste Hafenarbeiter und genauso gut Prostituierte, die dort in den Gottesdiensten zusammenkamen. Und kunterbunter hätte eine Gemeinde wirklich nicht sein können. Und in Korinth gab es nicht nur viele Sprachen, sondern auch viele philosophische Lehren und Gedanken über das Leben und den Tod. Und nachdem Paulus wieder weggezogen war, hat sich die Gemeinde weiterentwickelt und es gab sehr viele unterschiedliche Ansichten. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Die Sadduzäer, die alten Juden, sagen nein. Die Pharisäer, die moderneren Juden, sagen ja. Dann gab es griechische Philosophien, die sagten ja oder auch nein oder bestimmte Dinge, die sehr unterschiedlich dann auch dort gehandhabt wurden. Und Paulus muss mit dieser Gemeinde sehr verbunden gewesen sein. Wenn man die beiden Briefe liest, dann merkt man, man versteht vielleicht nicht manches, was er inhaltlich beschreibt, aber die Verbundenheit, die wird in diesen beiden Briefen sehr deutlich. Da ist jemand wirklich interessiert, dass die Menschen, die dort zu einer christlichen Gemeinde zusammengekommen sind, wachsen und sich weiterentwickeln. Dann, nach dem ersten Korintherbrief, das muss so 55 gewesen sein, scheinen im Winter 55 auf 56 sogenannte Mega-Apostoloi vorbeigekommen zu sein. Sie nennen sich selber Mega-Apostoloi, also die großen Verkündiger. Es muss eine sehr, sehr charismatische Truppe gewesen sein, die sehr überzeugend daherkamen, und sie haben sehr deutlich gesagt, wir haben es drauf, wir sind die Großen, und Paulus, der kann doch gerade mal ein paar Briefe schreiben, der mickrige Mann, aber der hat doch keine Ahnung. Und sie erzählten von Prophezeiungen, die sie erlebt haben, von Stimmen, die sie hörten, von Wundern, die sie tun könnten, und haben die Leute sehr, sehr beeindruckt. Wirklich sehr charismatische Persönlichkeiten, allerdings auch mit dem Hinweis, den Paulus, den vergesst mal, der hat es echt nicht drauf. Das ist ein komischer Kerl, der zwar durch die Lande reist, aber der hat es nicht drauf. Und die Gemeinde hat sich gespalten. Es gab vier verschiedene Fraktionen, die sich dann so entwickelt haben, und die Paulus-Fraktion war anscheinend die kleinste. Und Paulus wirbt um diese Gemeinde. Er wirbt um sie in der Hoffnung, dass er sie gewinnen kann. Und dann wird es noch viel komplizierter. Während des Theologiestudiums war das wirklich spannender als Krimi gucken, zu sehen, dass eben der zweite Korintherbrief nicht ein Brief ist, sondern wir haben dort insgesamt vier Briefe. Wir haben einen Erläuterungsbrief, wo Paulus nochmal seine Position erläutert, von Kapitel 2 bis Kapitel 6. Auch der Predigtext heute ist ein Teil des Erläuterungsbriefes. Wir haben einen Tränenbrief, Kapitel 10 bis 13, wo er nochmal auch seine Trauer deutlich macht. Und wir haben einen Versöhnungsbrief, von dem es zwei Teile gibt, die anscheinend auch zeitversetzt geschrieben wurden. Das sind die ersten beiden Kapitel und die Abschnitte von Kapitel 7 bis 9. Also insgesamt vier verschiedene Schriften, Briefe, die Paulus geschrieben hat, kommen hier zusammen in diesem Brief. Und er wirbt um seine Gemeinde, er kämpft um seine Gemeinde. Und selber ist er viel unterwegs, hat aber seinen Freund Titus, der die Briefe, zumindest einen Teil der Briefe, vorbeigebracht hat. Und der dann irgendwann auch mit guten Nachrichten zurückkommt und sagt, du, die haben es verstanden. Diese komplizierte Gemeinde in Korinth, mit den so unterschiedlichen Leuten, mit den Erfahrungen durch die Mega-Apostoloi, die haben es verstanden. Die haben verstanden, dass du ihr Gründer bist und dass es gut ist, wenn sie dir folgen. Ja, das ist kurz der Zusammenhang, in dem dieser zweite Korintherbrief entstanden ist. Und hier nun dieser Abschnitt aus Kapitel 5, der so schwer zu verstehen ist. Diese irdische Hütte, von der er spricht. Das, was wir hier haben, sei eine Hütte. Aber dann gibt es einen Bau von Gott. Und das sei ein Haus, das nicht mit Händen gemacht ist, das ewig ist im Himmel. Und dann, dass wir jetzt seufzen und uns danach sehnen, dass wir endlich in diese Behausung kommen, die im Himmel ist und die uns überkleidet. Und dann kommt der Hinweis auf bekleidet und entkleidet und nicht für nackt befunden. Also Sprache, die ganz schwer zu verstehen ist, weil man sich fragt, wovon redet der Mann? Wir seufzen, sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Das sind Texte, an denen man auch ein Stück irre werden kann, weil es schwer nachzuvollziehen ist für einige. Was will der mir damit sagen? Und bei der Frage der Auslegung hat es auch an der Stelle in der Geschichte viele Ideen gegeben. Viele der Ausleger der letzten 100 Jahre haben sich in die griechische Philosophie reinbegeben und dort verschiedene Strömungen entdeckt, wie die Griechen über das Thema Endlichkeit nachgedacht haben. Und auch dort gibt es in mehreren griechischen Philosophien auch die Idee, dass es eine Entkörperlichung gibt und dass das dann der eigentlich viel wichtigere Teil beginnt, wenn wir nämlich im reinen Sein, im reinen Denken seien. Und dann wären wir an der Stelle besser bedient. Und viele der Deutungen, der Auslegung zu diesen Kapiteln, auch im zweiten Korintherbrief, gehen diesen Weg und haben diese Idee, dass man das nur damit verstehen kann. Und mir selber ist aber dann eine Idee auch deutlich geworden, erst sehr viel später, mit der ich den Eindruck habe, diese Texte sehr viel besser zu verstehen sind. Weil das, was Paulus beschreibt, beschreiben auch andere Evangelisten oder andere Briefeschreiber nicht. Also die Art und Weise, wie Paulus sich hier ausdrückt und Dinge beschreibt, die, die kennen wir wirklich nur von Paulus. Nehmen wir zum Beispiel mal so einen kleinen Abschnitt, der aus dem Verteidigungsbrief ist. Denn die Mega-Apostoloi sagen, ja, der hat es ja gar nicht drauf, der hat ja keine Offenbarung, ne, der hat keine Entrückung. Und dann schreibt er im 2. Korinther 12, gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus vor 14 Jahren. Ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen. Ob er im Leibe oder außer dem Leibe gewesen ist, weiß ich nicht. Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Ne? Noch irgendwelche Fragen? Macht es nicht wirklich leichter zu verstehen, was meint der Mann? Was er auf jeden Fall beschreibt ist, Leute, wenn ihr denkt, die Mega-Apostoloi sind die einzigen, die großartige Sachen erlebt haben, weit gefehlt. Habe ich auch, habe ich nur nicht von erzählt. Muss ich nicht mit glänzen, muss ich nicht rausposaunen, aber glaubt mir, ich habe Dinge erlebt, die waren anders, als ihr euch das vorstellen könnt. Entrückt bis zum dritten Himmel. Es gibt Lehren im Judentum, die gehen davon aus, dass es bis zu 7 Himmel gibt und dass je nachdem, wie ich gelebt habe, dann der eine oder andere Himmel mir zur Verfügung steht. Und immerhin ist er bis zum dritten gekommen. Aber eigentlich ist das auch erst nach dem Tod. Womit schon deutlich wird, Sadduzäer kann er nicht sein. Also weil klar ist, wenn er dort in einem der Himmel war, muss ein Zustand da gewesen sein, wo er dem Tode nahe war. So, und das ist aber in der Auslegung auch dieses zweiten Korintherbriefes bis vor 10 Jahren überhaupt nicht thematisiert worden. Und dann kommt eben die zweite Fährte damit rein, die vielleicht ein bisschen deutlich macht, dass Apostelgeschichte 9 nicht alles beschreibt über Paulus und seinen Weg. Denn ein Teil seiner Geschichte von dem Mann, der den hebräischen Namen Saulus hat und den griechischen Namen Paulus, ein Teil der Geschichte finden wir ja in der Apostelgeschichte biografisch beschrieben, aber nicht vollständig. Wenn wir nämlich Apostelgeschichte 9 einmal lesen, die ersten 9 Verse, dann lesen wir dort: Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohepriester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in der Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Na, es wird nicht irgendwie einfacher, sondern nach dem Motto, okay, was ist denn da bitteschön passiert? Das sogenannte Damaskus-Erlebnis. Und danach wird er auch nicht mehr mit seinem jüdischen Namen angeredet werden oder sich selber vorstellen, danach nur noch mit seinem griechischen Namen. Aus dem Saulus wird der Paulus. Derjenige, der bislang die Christen verfolgt hat, wird selber zu einem Evangelisten dieser Christenheit. Und ja, was ist da passiert? Also wichtig ist, wir können überhaupt nicht davon ausgehen, dass die Erzählung vollständig ist. Das ist eine Erzählung einer Erzählung einer Erzählung. Die Apostelgeschichte berichtet nicht live vor Ort mit einem Reporter, der mit der Kamera draufhält und den Audioton mitschneidet, sondern es ist eine Erzählung einer Erzählung. Und es werden mit Sicherheit Details fehlen. Aus meiner Sicht finde ich es ganz spannend, wenn man das, was Paulus dort im 2. Korintherbrief bringt oder was wir hier in der Apostelgeschichte erleben, wenn wir das zusammenbinden mit der Erfahrung der Nahtoderlebnisse. Es gibt einen Autor, den ich sehr wertschätze, einen holländischen Arzt mit dem Namen Van Lommel, aber mit dem Vornamen Pim Van Lommel muss man beim Zitieren des Namens immer ein bisschen aufpassen. Für die Holländer klingt das völlig neutral, aber im Deutschen nicht ganz so einfach. Dieser Kardiologe hat als Kardiologe sehr oft Nahtoderfahrungen erlebt mit seinen Patienten. Wenn das Herz stillsteht, und das ist bei Kardiologen nun öfters zu erwarten als in anderen Medizinalbereichen, dann passiert etwas, was immer wieder Patienten, nachdem sie reanimiert wurden, auch in der Folge beschrieben haben. Und der Dr. von Lommel hat einfach mal alles zusammengesammelt, was es zu diesem Thema geben kann, und hat also weltweit gesucht, geforscht und wirklich Jahre seines Lebens daran investiert, medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung zusammenzusammeln. Und was faszinierend war, er stellte fest, dass ganz viele Leute nicht darüber sprechen wollten. Das war ihm fast ein bisschen unangenehm peinlich. Er traf immer wieder Menschen, die sagten, wenn ich das erzähle, begreift das eh keiner. Also wenn ich versuche, auch nur meinen Angehörigen zu sagen, was ich da erlebt habe, in dieser Zeit zwischen Himmel und Erde, wo ich klinisch tot war, und die Mediziner sagen, da passiert nichts. Also für die Medizin ist klar, in der 10 Sekunden, nachdem das Herz aufhört zu schlagen, ist das Gehirn auf Null. Es geht auf Reserve, Standby. Und es gibt keinerlei Aktivitäten, die mehr im EEG gemessen werden können. Es dauert keine 10 Sekunden. Zip. Es ist die Möglichkeit, dann noch ein Reboot zu erleben. Und damit das Gehirn nicht kaputt geht, scheint das eine Funktion zu sein. Aber es gibt keine Gehirntätigkeit. Und damit ist für die Mediziner klar, kann dann auch nichts mehr passieren. Dem entgegen hat von Lommel aber festgestellt, dass sehr wohl viel passiert ist und dass er auf seiner Suche feststellte, dass die Geschichten sich unglaublich glichen. Dass die Menschen immer und immer wieder beschrieben, ich habe gespürt, wie ich mich von meinem Körper gelöst habe. Ich konnte mich selber sehen in meinem Bett oder an dem Unfallort, in dem ich war. Und auch Ertrinkende, die zum Beispiel einfach maximal unterkühlt waren und auch dann eine Todeserfahrung gehabt haben, das Herz hörte auf zu schlagen und sie waren klinisch tot. Immer und immer wieder beschreiben diese Menschen, ich löse mich von meinem Körper, aber es fühlt sich vollständig an. Nur, dass es nicht mehr wehtut, kein Schmerz oder keine unangenehme Erfahrung. Etwas ganz Leichtes, aber komplett Vollständiges. Beim mich lösen von meinem Körper, ich sehe ihn. Von Lommel hat immer wieder auch beschrieben, wie viele Menschen sagen konnten, was die Ärzte gesagt haben, dass sie sagen konnten, was hinter dem Bett zu sehen war, aber was eigentlich auch der Mensch im Bett, selbst wenn er die Augen offen gehabt hätte, nicht hätte sehen können. Das heißt, die Beschreibungen der Menschen nach Nahtoderfahrung waren unglaublich präzise und konnten Dinge benennen, die sie eigentlich nicht hätten sehen können. Hören konnten sie sie auf gar keinen Fall. Das heißt, sie hätten keine Ahnung davon haben können und dürfen. Das sind sehr faszinierende Beschreibungen, die nicht nur von Lommel, sondern auch andere zum gleichen Thema in immer wieder gleicher Weise erlebt haben. Was er aber dann auch festgestellt hat, war, egal in welcher Kultur, in welcher Religion, in welchem Kontinent, dass Menschen immer wieder beschreiben, dass nach einer Zeit des Verweilens bei der bisherigen Person es eine Art Bewegung so gab und sie zu etwas hingezogen wurden. Und dann gibt es Beschreibungen, wo einfach die Worte fehlen. Weil die Menschen, die es auch erlebt haben, sagten, ich habe keine Worte in dieser Welt, mit der ich beschreiben könnte, welche Art von Licht, welche Art von Pulsieren, welche Art von Wärme, welche Art von Glück, welche Art von Vollständigkeit. Alles ist auf einmal klar und deutlich und verbunden und vernetzt. Die Menschen sagen immer wieder, wir haben keine passenden Worte dafür. Aber es war ganz eindeutig zu erleben und zu fühlen, wie es in dieses etwas pulsierende, warme, helle hineinging. Und so eine Art Übergangsraum dann entstand. Und dann eben auch Kapitel, in denen er beschreibt, was die Menschen danach erlebt haben. Nämlich immer wieder die Erfahrung, dass wenn sie durch diesen Art Übergangsbereich hinausgekommen sind, auf der anderen Seite Menschen auf sie gewartet haben. Mit der einen Auflassung, es waren immer Menschen, die vorher schon gestorben waren. Also nie jemand, der noch lebte, sondern Menschen früherer Generationen, Verwandte, Onkels, Tanten, Eltern, aber manchmal auch so skurrile Sachen wie eine Frau, die nach der Nahtoderfahrung reanimiert wurde und wieder aufwacht und den ersten Besuch von den Eltern bekommt und ihre Eltern fragt, warum habt ihr mir nie erzählt, dass ich eine Schwester hatte? Und die Eltern haben es nicht erzählt, weil sie ein Kind 3 Tage nach der Geburt verloren hatten. Und waren sehr in Trauer, aber sie haben dem Kind, das ein Jahr später geboren wurde, nie davon erzählt, weil sie es nicht belasten wollten. Und diese jüngere Schwester wurde nun reanimiert und sagte ihren Eltern, ich soll schöne Grüße bestellen davon, nannte den Namen des Mädchens, dessen Namen sie nie gehört hatte oder nicht wissen konnte, und dass es ihr gut geht. So, und das sind natürlich Geschichten, die nicht nur ein- oder zweimal passiert sind, sondern Van Lommel war selber sehr fasziniert, dass er immer mehr davon entdeckte. Und das passt natürlich überhaupt nicht in den Bereich Medizin, Forschung, weil das ist ein Grenzbereich, wo die Medizin das nicht erklären kann. Aber immer wieder gleiche Erfahrung, nämlich das mit diesem Angezogenwerden, das mit dem hellen Licht, das aber eben nicht mit Begriffen zu beschreiben ist, wie wir Licht wahrnehmen und erleben. Und immer wieder diese Idee des Allverbundenseins. Es gibt keine Fragen mehr. Es gibt keine Unklarheiten mehr. Nichts, was man verdecken könnte. Alles ist offenbar, alles ist irgendwie mit allem auch vernetzt und aufeinander bezogen. Und spannend finde ich, dass Van Lommel auch ein Kapitel wagt über das Thema Quantenphysik und deutlich macht, wenn wir das verstehen wollen, was da passiert. Wir können es vermutlich nur, wenn wir uns dem Thema Quantenphysik nähern, weil dort erleben wir die gleiche Erfahrung, nämlich dass unsere Fähigkeit, etwas zu beschreiben, ein Ende findet. Und gleichzeitig aber Sinn macht, zu kapieren, da ist so viel mehr als das, was wir begreifen können, so viel mehr als das, was wir verstehen können. Und es ist trotzdem einfach da. Und für mich ein schönes Beispiel dafür ist auch dunkle Materie. Ne? Wir kennen es nicht, wir können es nicht, wir wissen nicht, was es ist, aber wir wissen, 3/4 oder 4/5 des Weltalls müssen damit irgendwie gefüllt sein oder mehr. Und weil wir es nicht begreifen können, nennen wir es dunkle Materie. Mehr an Begriffen haben wir dafür noch nicht. Aber wir werden vielleicht noch ein paar finden. Und er sagt aber auch, es gibt einen Anteil von Leuten, die fanden das gar nicht schick, die Nahtoderfahrung, das, was sie erlebt haben. Die fanden es überhaupt nicht schön. Denen hat das Angst gemacht. Für die war das schrecklich. Und es scheint für sie auch eine Erfahrung gewesen zu sein, wo sie sich entscheiden mussten, in dieses Licht oder in das Dunkel zu gehen. Und ein Teil dieser Menschen, ein paar Prozent, haben sich für das Dunkel entschieden. Und für sie war das keine Idee, ins Licht zu wollen, in diese Allverbundenheit zu wollen. Und sie beschreiben das, was sie dann eben auch erlebt haben, in dieser Dunkelheit. Und es muss sehr bedrückend gewesen sein, von den paar Prozent, die das beschrieben haben, dass sie das nie wieder haben wollen und nie wieder erleben wollen. Aber das ist ihre Entscheidung, weil sie merken, ich will nicht in dieses Licht, in diese Verbundenheit. Sie haben sich für das andere entschieden, was anscheinend auch möglich war. Der Bereich ist noch nicht wirklich ausgeforscht. Da ist noch viel Entwicklung möglich. Und ich bin gespannt, was die nächsten 10, 20 Jahre bringen. Aber beim Nachdenken über das, was Van Lommel und andere beschrieben haben, war mir irgendwann deutlich, dass ich mir gut vorstellen kann, es gibt hier eine Verknüpfung. Das, was Paulus erlebt hat, wenn man diese Texte liest, sie lesen sich völlig anders, wenn ich sie mit einer Nahtoderfahrung verbinde. Das Damaskus-Erlebnis, das, was er dort hatte, bis 3 Tage danach nicht sehen können und nicht essen und trinken können, eine Vision gehabt zu haben, die anderen haben es nicht mitbekommen. Es gibt die Idee, auch er sei vom Pferd gefallen, das haben einige andere Schriften berichtet. Aber es macht aus meiner Sicht Sinn, das mal mit der Brille der Nahtoderfahrung zu lesen. Und siehe da, der ganze Text liest sich anders. Noch einmal, 2. Korinther 12. Wenn ihr meint, die Apostel, Mega-Apostel müssen sich rühmen, das kann ich auch. Nützt aber nichts. Denn auch ich habe etwas erlebt vor 14 Jahren. Ob es im Leib oder außerhalb des Leibes war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall bin ich aus meiner Leiblichkeit raus bis in eine Sphäre, die ich dritter Himmel nenne. Und nochmal, ob in meinem Leib oder nicht, kann ich euch nicht sagen und beschreiben. Aber es war etwas, was ich als Paradies beschreiben würde. Und ich habe dabei Worte gehört, die keine menschlichen Worte sind. Das wäre jetzt mal meine freie Übersetzung, 2. Korinther 12. Mit einer Nahtoderfahrung, mit der Erfahrung, dass auch andere Menschen berichteten, es gab dort keine Sprachunterschiede mehr, sondern alle verstanden alles. Also das, was wir als Sprachverwirrung manchmal erleben können durch verschiedene Sprachen, scheint bei Nahtoderfahrung aufgehoben zu sein. Da ist Nationalität, Sprache keine trennende Erfahrung mehr, sondern sowas wie eine universale Sprache, ein universales Verständnis. Dann macht das Sinn, wenn ich das hier lese im 2. Korinther 12, wenn Paulus von Stimmen sprach, von Wörtern, die unaussprechlich sind. Und das ist nur eine von 5 Stellen, die wir im 1. und im 2. Korintherbrief finden, die sehr, sehr schwer zu verstehen sind, wenn man nicht mal eine solche Idee einer Nahtoderfahrung mitnimmt. Das Spannende ist, Paulus macht ja sehr deutlich, Leute, ich habe gar keine Lust hier zu sein. Eigentlich möchte ich viel lieber in dieser Welt Gottes sein. Das schreibt er ja 4, 5 Mal auch im 1. und 2. Korintherbrief sehr deutlich. Ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Etwas, was ja für uns häufig nicht nachvollziehbar ist. Van Lommel hat aber die Leute nach einer Nahtoderfahrung gefragt, ob sie jetzt noch Angst vor dem Sterben haben oder vom Tod. Und 95% der Menschen sagten, nein, nein, überhaupt keine Angst. Ganz im Gegenteil. Schade, dass ihr mich zurückgeholt habt. Es war schön, es war gut, es hat mir gefallen, es war großartig, es war unbeschreibbar. Ich habe nur ein Problem, ich kann es niemandem verständlich machen, weil das, was ich erlebt habe, wenn ich das anfange zu erzählen, dann sagt meine Familie, okay, hat doch ein paar Nebenwirkungen gegeben bei der Reanimation, jetzt ist er ein bisschen abgedreht. Und das ist etwas, was ganz viele der Menschen mit Nahtoderfahrung auch gesagt haben, ich traue mich fast gar nicht, es zu erzählen, weil wer will denn das verstehen und begreifen? Ich kann es doch selber kaum begreifen, was ich in der Zeit erlebt habe. Und die Ärzte sagen mir, da kann nicht gewesen sein, also nach einer Halluzination. Aber immer wieder sagen diese Menschen, es war großartig, das war schön, das war wunderbar, wiederhaben wollen. Und 95% sagen, keine Angst vor dem Sterben, dass sie ja so oder so wieder leben werden. Und dann bleiben noch die 5%, die haben Angst vor dem Sterben, auch nach der Nahtoderfahrung. Richterstuhl Christi, vor dem werden wir stehen, schreibt Paulus in dem Predigttext. Ich bin ziemlich sicher, es gibt keinen Richterstuhl. Ich bin ziemlich sicher, die Idee, wir selber entscheiden, ob wir dereinst ins Licht oder ins Dunkel gehen, wir selber entscheiden, dafür braucht es keinen Gott, der uns richtet oder straft. Ich glaube, dass das Metaphern sind, die wir missverstehen, weil wir auch nicht die Worte dafür haben, zu begreifen, was da passiert. Die paar Prozent, die sich für das Dunkel entschieden haben, für das Nichtverbundensein, machen für mich Sinn. Weil wenn alles offenbar wird, ist das für manche Menschen vielleicht nicht besonders attraktiv. Weil so viel Böses, Gemeines, Verdorbenes, Schwieriges in ihrem Leben von ihnen zu verantworten war, dass sie ganz froh sind, wenn das keiner mitbekommt. Möchte ich wirklich, dass alles, was zu mir gehört, allen jederzeit ganz und gar offenbar ist und sie sehen, erleben, beschreiben, wahrnehmen können? Möchte ich das wirklich? Es wird ein paar Prozent geben, die sagen werden, nein, nein, will ich nicht. Meine Vermutung ist, bei solchen Texten, wir brauchen keinen Gott, der uns richtet. Wir werden selber dereinst eine Entscheidung treffen, ob Licht oder Dunkelheit in einer anderen Welt zu uns gehören wird oder nicht. Wir werden es entscheiden. Für die Hölle brauchen wir keinen Gott. Für die Hölle brauchen wir nur uns selber. Für einen Raum, den wir uns nicht vorstellen können, in dem es Verbundenheit geben kann und Wissen, das geteilt ist, wird es immer auch einen Teil geben von Menschen, die sagen, nein, das will ich nicht. Und dieser Text, ich lese ihn tatsächlich in einer so anderen Art und Weise, wenn ich diese Nahtoderfahrung als Idee mitnehme, die aus meiner Sicht auch plausibel erscheint. Es gibt jetzt tatsächlich erste Bücher auch zu diesem Thema, die sich damit beschäftigen. Bin ich der Einzige, der auf die Idee gekommen ist, zwei neutestamentliche Forschungsarbeiten wurden mittlerweile dazu geschrieben, die gleiche Idee auch verfolgen, dass das sehr viel Sinn macht, bestimmte Texte von Paulus nur verstehen zu können, wenn wir sie abgleichen mit den neueren Forschungen zur Nahtoderfahrung. Und was ich dabei schön finde, ist, gerade wenn ich jetzt daran denke, wir haben heute Volkstrauertag, nächste Woche Ewigkeitssonntag, vielleicht ist Sterben sehr viel glücklicher und glückseliger, als wir uns das vorstellen können. Wir denken immer, das, was wir hier an Leben auf dieser Seite erleben, das sei alles und dann werden wir alles verlieren und das war's. Wenn ich das Neue Testament ernst nehme, wenn ich das Leben und Handeln und Sterben Jesu ernst nehme, dann wird mir vielleicht deutlich, dass das ein großer Irrtum sein kann. Dass das, was wir so kostbar für das Wesentliche, Bedeutsamste halten, nämlich unser Leben hier, na hallo, wie viel Elend erleben wir dabei? Vielleicht ist das überhaupt nicht die Krönung, das Beeindruckende. Vielleicht verstehen wir wirklich manches erst besser, wenn wir diesen Zustand in der Körperlichkeit auf einige Jahrzehnte hinter uns lassen und feststellen werden, das ist nicht das Ende, Das ist erst der Anfang. Das ist der Übergang. Von etwas, was wir schwer begreifen können. Und auch ein Paulus, der anscheinend etwas erlebt hat, es schwer vermitteln kann. Aber das ist für mich keine billige Vertröstung, sondern eine Einladung, den Blick zu öffnen, die Gedanken zu öffnen und zu weiten und darauf zu vertrauen, dass das, was diesen Kosmos zusammenhält, bei weitem noch nicht von uns verstanden wurde. Bei weitem. Und wir so noch dabei sind, stolpernd ein bisschen von dem zu begreifen, wie dieser Kosmos entstanden ist und was ihn zusammenhält, dass da noch ganz viel kommen wird. Und bis dahin lohnt es sich aus meiner Sicht, den Menschen zu vertrauen, die Erfahrungen gemacht haben, die wir in den Schriften des Alten und Neuen Testamentes erleben. Und immer wieder ist das Wesen dieser Texte im Alten und Neuen Testament, der Blick ging über die Menschen selbst hinaus, weiter, weg, hin zu dem, was wir mit dem Namen Gott versuchen, stammelnd zu beschreiben, weil da einfach schon immer sehr viel mehr war und immer sehr viel mehr ist, als wir begreifen können. Und dieses Vertrauen in diesen Gott zu haben, dass da etwas ist, was wir so benennen und was diese Welt durchströmt und durchdringt, auch wenn wir es vielleicht nicht immer wahrnehmen, halte ich für sinnvoll. Und für die, die Interesse haben, nochmal das Büchlein zu lesen, kann ich euch gerne noch auch einen Link schicken, wo ihr das ganze Büchlein selber dann auch lesen könnt, allerdings dann nur digital. Und nochmal der Titel, Pim van Lommel, Endloses Bewusstsein, neue medizinische Fakten zur Nahtoderfahrung. Großartiger Stoff und in der Voradventszeit eine herzliche Ermutigung, euch mal nicht mit dem Thema Leben, sondern mit dem Thema Tod zu beschäftigen und der Frage, was geschieht an dieser Grenze, die wir eben immer nur einseitig überschreiten können, bis auf die, die nach einer Reanimation versuchen, stammelnd von dem zu beschreiben, was sie erlebt haben.